Christian.
Clara.
Wann warst du das letzte Mal bei DM?
Gute Frage. Kann ich, glaube ich, aus dem Stegreif nicht beantworten. Ich war auf jeden Fall da, weil man, glaube ich, ab und zu ist man immer mal bei Rossmann oder DM oder bei Müller. Aber wann das genau war, weiß ich nicht.
Witzig. Ich glaube, ich könnte es dir relativ genau sagen. Es ist nämlich eine dieser Ketten, die wir alle kennen, wo wir regelmäßig hin müssen. Ja. So fühlt es sich jedenfalls für mich an.
Ab und zu braucht man immer Zahnpasta.
Zum Beispiel DM, Rossmann, Müller, Lidl, Edeka, Rewe, Aldi und. Es gibt einige davon in Deutschland, aber diese eine ist besonders beliebt.
Genau. Es ist so ein bisschen, wenn man diese ganzen Ketten nimmt, das ist so der eine Punkt, in dem sich, glaube ich, die deutsche Bevölkerung noch einigt ist. Das sind so Läden, wo die Welt noch in Ordnung ist. Das ist immer noch so ein, ich glaube, es ist eine stressige Arbeit, aber es ist trotzdem ein freundlicher Umgang. Die Mitarbeiter, ist mein Eindruck, haben auch immer, sind stolz auf die Arbeit, die sie dort machen. Und die Kunden haben, das finde ich auch mal spannend, so ein urtiefes Vertrauen, dass, ob das jetzt Edeka, Lidl, DM oder Rossmann ist, dass man dort nicht über den Tisch gezogen wird, sondern dass die sich tatsächlich dafür einsetzen. Dafür sind wir ja in Deutschland tatsächlich auch berühmt. Dort bekommt man immer die günstigsten Preise. Anders als in vielen anderen Bereichen momentan in Deutschland. Und deswegen hatten wir uns gefragt, können wir von Unternehmen wie DM tatsächlich etwas lernen, um auch Deutschland wieder in Ordnung zu bringen? Denn bei DM macht man sich nicht nur Gedanken über Seife, Duschbad und Klopapier.
Nein, denn die Gedanken gehen ein bisschen weiter. Im Moment ist ja so die Erzählung vieler Unternehmen, wir stecken in einer schweren Krise, es muss sich endlich was tun. Und DM-Chef Christoph Werner hat eine Idee, woran es liegen könnte. Die Wahlperioden sind zu kurz, sagt er, Politiker zu lange im Amt und alte Gesetze zu lange gültig. Wieso, weshalb, warum? Das erklärt er uns jetzt im Klimalabor, denn eine funktionierende Gesellschaft ist ja auch Voraussetzung für funktionierenden Klimaschutz. Und deswegen sagen wir hallo und herzlich willkommen im Klimalabor, Christoph Werner.
Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung.
Hallo und herzlich willkommen auch von mir. Bevor es losgeht, wie immer der Hinweis, wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, dann schreibt Clara und mir eine E-Mail an klimalabor@ntv.de. Und wenn ihr uns und den Podcast unterstützen möchtet, dann bewertet ihn gerne bei Apple Podcasts oder Spotify. Dankeschön.
Herr Werner, warum sind Ihnen diese Themen so wichtig? Sie sind ja wahrscheinlich mit DM auch ganz gut ausgelastet.
Ja, das ist richtig. Ich bin neben meiner Verantwortung bei DM Drogeriemarkt als Vorsitzender der Geschäftsführung auch Bürger diesen Landes. Und ich hatte das Glück, dass ich in meiner beruflichen Laufbahn in unterschiedlichen Ländern schon auch war. Ich hatte auch Gelegenheit, viel zu reisen, habe deswegen schon einiges gesehen. Und mir ist so klar geworden, dass das Land, in welchem wir leben und den Lebensstandard, den wir in Deutschland haben, eher die Ausnahme auf der Welt ist als der Regelfall. Und das ist nicht selbstverständlich. Und das bedeutet, dass wir uns schon Gedanken machen sollten, was denn die Rahmenbedingungen sind, die es uns ermöglicht haben, in einem Land in dieser Sicherheit und in diesem Wohlstand zu leben, um nicht das leichtsinnig und vielleicht auch unwissend aufs Spiel zu setzen durch Entscheidungen, die wir heute treffen. Weil so wie wir heute leben, ist das Ergebnis der Entscheidungen der Vergangenheit.
Das klingt so, als würden Sie sich einerseits Sorgen machen darum, andererseits aber auch diese Erzählung nicht ganz teilen, dass alles so schlecht sei in Deutschland und dass wir in einer Krise stecken und dass alle anderen uns rechts und links überholen. Das ist ja so ein bisschen das, was man sonst gerade von der Wirtschaft, wie es immer so schön heißt, hört.
Also wir haben große Aufgabenstellungen in Deutschland. Das muss man schon sagen. Und die Konjunktur, also der Verlauf der Wirtschaft, ist ja so, dass wir jetzt schon einige Jahre uns nicht weiterentwickeln als Land, als Volkswirtschaft, während andere Länder wesentlich besser performen. Und das hat natürlich Auswirkungen mittel- bis langfristig auch auf den Wohlstand in diesem Land. Und insofern teile ich schon die Analyse, dass wir echte Aufgabenstellungen haben. Allerdings glaube ich, wir sollten deswegen nicht die Hände in den Schoß legen, sondern wir sollten die Ärmel hochkrempeln.
Ich habe in der Vorbereitung von Ihnen das schöne Zitat gefunden. Unser Ziel, also Ihr Ziel bei DM ist es, unsere Kundinnen und Kunden glücklich zu machen. Haben Sie den Eindruck, dass die deutsche Politik dieses Ziel mit Blick auf die deutsche Bevölkerung auch hat?
Ja, da müssten wir jetzt die Menschen fragen, die im Moment in Ämtern sind. Ich möchte es Ihnen zumindest zuguteheißen, dass Sie mit diesen Motiven angetreten sind.
Es ist jetzt zumindest kein deutliches Ja von Ihnen, was, glaube ich, schon mal ein schlechtes Zeichen wäre.
Ich möchte mal so sagen, ich erlebe im Moment viel Klein-Klein, viel kleines Karo und zu wenig große Würfe und große Zukunftsvisionen, wo wir eigentlich hinwollen in diesem Land. Und ich glaube, unser Land hat sich immer weiterentwickelt, wenn die Zukunftsbilder so waren, dass die Menschen sich dahinter vereinigt haben. Und ich erlebe im Moment viel Analyse, aber wenig Zukunftsvision und deswegen auch keine Strategien, wo die Menschen sich sagen, jawohl, darauf wollen wir uns jetzt einlassen. Der Erfolg von Deutschland waren auch die Zukunftsvisionen, die wir hatten. Man denke an Wohlstand für alle nach der Katastrophe des Zweiten Weltkrieges und der Nazi-Diktatur, als Deutschland in Trümmern lag und es in der Bundesrepublik Deutschland, also im Westdeutschland damals mit Wohlstand für alle von Ludwig Erhard, eine echte Aufbruchsstimmung gab.
Wir sind jetzt im Klimalabor, wir beschäftigen uns viel mit der Energiewirtschaft und Energiewende. Was Sie sich wünschen, wäre dann eine, ich setze jetzt mal in Klammern das Grün, aber es wäre eine Vision für eine grüne Industrienation zum Beispiel.
Wie kommen Sie darauf?
Weil wir eine Vision brauchen. Also wir brauchen eine Vision und das könnte man zum Beispiel darüber schreiben. Wir werden die erste grüne Industrienation der Welt. Das wäre so ein Vorschlag.
Glauben Sie, dass das das ist, was die Menschen in Deutschland bewegt?
Naja, es wäre zumindest ein Ziel, auf das man hinarbeiten könnte. Ist das für Ihrer Meinung nach die falsche Vision?
Ich würde erstmal überprüfen, ob es das ist, was die Menschen wirklich bewegt in Deutschland. Weil es geht ja nicht darum, den Menschen was zu verschreiben, sondern, und das ist vielleicht jetzt ähnlich wie in einem Unternehmen, wir müssen uns immer überlegen, wer ist unser Arbeitgeber? Und bei dem Drogeriemarkt ist es so, dass unsere Arbeitgeber, also Arbeitgeberinnen, Arbeitgeber sind unsere Kundinnen und Kunden. Für die sind wir da. Die machen uns Arbeit und die geben uns Arbeit. Wenn die nicht mehr bei uns einkaufen, ist alles vergebens. Also dann verschwinden wir vom Markt.
Aber was wäre denn dann Ihre Vision für Deutschland?
Langsam. Ich möchte gerne noch den einen Gedanken dazu ausführen. Das heißt, wenn man in der Politik Verantwortung übernimmt, indem man sich bewirbt auf ein Amt und gewählt wird, dann macht man dies für die Wählerinnen und für die Wähler, also für die Bürgerinnen und Bürger in diesem Land. Deswegen ist es wichtig, doch erstmal zu schauen, was diese Menschen wirklich wollen, was die wirklich bewegt und daraus das Zukunftsbild dann zu entwickeln. Und zwar, indem man vor allem schaut, was sind denn die wirklichen Bedürfnisse. So im Marketing-Jargon spricht man da von Insights. Insights, die eigentlichen Motive, die in den Menschen leben, die noch nicht unbedingt explizit sind, die man allerdings ansprechen kann, weil dann die Menschen sagen, ja genau, das ist das, das sind meine eigentlichen Sehnsüchte, die ich vielleicht noch gar nicht so artikulieren kann. Und jetzt wäre die Frage im Hinblick auf den Vorschlag, den Sie gerade gemacht haben, ist denn genau diese Vision die von vielen Menschen im Land geteilt wird?
Ich höre zumindest viele Beschwerden darüber, dass wir uns deindustrialisieren. Deswegen bin ich davon ausgegangen, dass wir eine Industrienation bleiben wollen und die Technologien, die wir dafür benutzen, die Zukunftstechnologien, sind ja überwiegend grün. Und ich dachte, das passt gut zusammen.
Na, ich erlebe im Moment, dass viele der Investitionen, die jetzt auch gerade in Elektromobilität getätigt wurden, nicht unbedingt reißenden Absatz finden. Und das ist wertfrei, unabhängig davon, wie ich persönlich dazu stehe. Aber ich glaube, das müssen wir schon in den Blick nehmen. Ich würde auch gerne noch einen Gesichtspunkt zu der Frage, ja, wie sieht's denn in Deutschland aus? Es gibt so ein Prinzip, das hat mal einer unserer Lieferanten in einem Gespräch geäußert. Das hat bei mir echt eingeschlagen. Und zwar hat er gesagt, jetzt im Hinblick auf ein Wirtschaftsunternehmen, aber man kann es auch aufs Land beziehen. Der hat gesagt, wenn die Veränderungsgeschwindigkeit außerhalb des Unternehmens größer ist als die Veränderungsgeschwindigkeit innerhalb des Unternehmens, ist man auf den Weg in die Irrelevanz. Man kann das übertragen, meine ich, auch auf ein Land und auf eine Volkswirtschaft. Wenn die Veränderungsgeschwindigkeit außerhalb eines Landes größer ist als die Veränderungsgeschwindigkeit innerhalb eines Landes, verliert man den Anschluss. Und das ist das, was wir beobachten können. Die Welt um uns herum verändert sich enorm im Moment. Das hängt damit zusammen, dass wir aus einer Zeit der Stabilität kommen, wo die Stärke des Rechts gegolten hat mit internationalen Vereinbarungen, die auch eingehalten wurden. Man denkt an die Welthandelsorganisation WTO beispielsweise. An die NATO, ne, an das westliche Bündnis, ne, an die Wertegemeinschaft, all diese Dinge, die uns alle sehr vertraut sind aus der Vergangenheit. Und wir sind eingebogen in eine Zeit, wo nicht mehr die Stärke des Rechts gilt, sondern das Recht des Stärkeren. Das können wir im Moment eben in der internationalen Politik ja auch wirklich jeden Tag beobachten. Das heißt, das bedeutet, dass die Veränderungsgeschwindigkeit zunimmt. Und wir in Deutschland leben in einem Staat, welches sehr auf Kontinuität aus ist. Sicherlich auch aufgrund der Erfahrungen aus der Nazi-Diktatur, die im Prinzip so eine Art von Staatskuh war, wo einfach ein Staat gleichgeschaltet wurde. Deswegen haben die Väter und Mütter des Grundgesetzes sich das genau überlegt, haben auch gerade über den Föderalismus dafür gesorgt, dass die Dinge bei uns sich nur langsam verändern können. Jetzt sind wir allerdings in einer Welt, die anders ist als in der Nachkriegszeit. Wir uns
schnell verändern müssen.
Und jetzt ist die Frage, wie kann es uns gelingen, dass wir uns schneller verändern, damit die Veränderungsgeschwindigkeit in Deutschland nicht langsamer ist als die Veränderungsgeschwindigkeit außerhalb. Und das sind im Moment die Herausforderungen, die wir haben.
Ich finde es spannend, den Vergleich, den Sie ziehen zwischen unternehmerischer Kultur und gesellschaftlicher, politischer Kultur. Und Sie haben ja gleich zu Beginn auch diesen Vergleich gezogen zu Deutschland in der Nachkriegszeit. Jetzt gab es da einen unglaublich großen, schlimmen, den man auf gar keinen Fall wiederholen möchte, Schock natürlich für eine ganze Gesellschaft. Können wir das denn schaffen, etwas komplett neu aufzustellen, ohne dass es so einen großen Schock gibt? Weil da geht es ja immer darum, quasi präventiv zu handeln. Sie haben es ja eigentlich gerade ganz schön beschrieben. Es geht Deutschland noch ganz gut, der Wohlstand ist eigentlich noch ganz gut und man hat natürlich das Bedürfnis, vor allem jetzt erstmal das zu erhalten. Wie kann es dann gelingen? Das hat man ja auch in Unternehmen. Es läuft eigentlich alles ganz gut, aber man müsste sich für die Zukunft eben umstellen. Wie kann es da gelingen, dass man das schafft, ohne bevor etwas Schlimmeres passiert?
Ja, es ist wie in jedem Unternehmen auch, ne? Die Gefahr ist, wenn ein Unternehmen sehr gut läuft, dass die Veränderungsgeschwindigkeit abnimmt, weil man sich auf den Lorbeeren ausruht. Mhm. Und gerade die Lorbeeren sind ja was Interessantes, ne? Also wenn wir sagen, wir ruhen uns auf den Lorbeeren aus, dann bedeutet es, wir verändern nichts mehr. Es gibt ja diesen schönen Satz.
Das ist aber auch manchmal ganz schön.
Ja, aber den. Ich würde mal sagen, ja, das ist bequem. Das ist bequem. Allerdings gibt es den schönen Satz auch, ne? Die Lorbeeren von heute sind der Kompost von morgen. Mhm. Und den kann man unterschiedlich deuten. Man kann sagen, also die Lorbeeren von heute gelten morgen nichts mehr. Also so wie den Kompost, ne? Also das, was wir in den Kompost werfen. Man kann es aber auch so deuten, dass man sagt, die Lorbeeren von heute sind der Humus von morgen.
Ja.
Nur damit es der Humus wird, da muss was Neues drauf wachsen. Und die Frage ist, was soll da wachsen? Also brauchen wir dann schon Zukunftsvision. Und das ist auch in jedem Unternehmen so. Wenn ein Unternehmen gut läuft und man beispielsweise Marktführer ist und sich nicht mehr orientieren kann an der Nummer 1, weil man sagt, die möchten wir überflügeln.
So wie bei Ihnen.
Ja, also wir haben das Glück, dass wir in den 52 Jahren, bald 53 Jahre, die es uns gibt, immer eine sehr, sehr gute Entwicklung hatten und sind in dieser Zeit zum Marktführer geworden. Auch bei uns stellt sich die Frage, wie kann es uns denn gelingen, dass wir uns permanent erneuern, damit wir für unsere Kundinnen und Kunden relevant bleiben. Und das ist für ein Land letzten Endes auch so. Wenn es gut gelaufen ist, was sind dann die Zukunftsvisionen, die uns in den Blick nehmen lassen, was wir verbessern und verändern sollen?
Jetzt finde ich, dass sich das in Teilen widerspricht. Jedenfalls muss ich diesen Widerspruch erstmal wieder auflösen. Sie sprechen ja eigentlich von einer erhöhten Veränderungsbereitschaft. Ob man das bei den Menschen erlebt, habe ich jetzt bei Ihnen noch nicht ganz rausgehört. Erleben Sie denn bei Ihren Kunden auch wirklich diese große Veränderungsbereitschaft? Denn das ist ja das, woran im Moment auch die Politik wirklich sich abkämpft, dass man eigentlich gerne Veränderungen, Reformen durchbringen möchte, dass aber immer überall gezerrt wird. Nein, das bitte nicht verändern, das soll so bleiben, wie es ist. Wir erleben es auch in der Medienlandschaft, kann man, glaube ich, ganz gut sagen, dass Dinge gut laufen, die sehr alt sind, dass Dinge wiederholt werden von früher, dass es so ein Bedürfnis gibt nach diesen alten Dingen, so eine fast schon eine Melancholie, die natürlich nicht hilft bei einer Veränderungsbereitschaft. Also sehen Sie bei Ihren Kunden wirklich die Lust, ihr Verhalten, ihr Einkaufsverhalten, also sich zu verändern? Und sehen Sie das in Deutschland, in der Gesellschaft?
Ja, sie tun es ja. Die Menschen wollen heute auch online einkaufen. Die wollen, schauen Sie mal, die Jugend, wie die einkauft.
Also wie würden Sie sagen?
Die Menschen, es geht ja nicht darum, dass wir als Einzelhandelsunternehmen die Menschen verändern, sondern wir sind ja für die Menschen da. Also die Kundinnen und Kunden sind unsere Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber. Also wir müssen sie sehr genau in den Blick nehmen und müssen uns fragen, wie können wir denn Angebote machen diesen Menschen, damit die sich sagen, ja toll, DM, dafür gehe ich meilenweit, dafür gehe ich an vielen anderen Einzelhändlern vorbei. Deswegen, es geht darum, dass wir die Menschen genau beobachten und verstehen, was ihre eigentlichen Bedürfnisse sind. Und für mich ist immer hilfreich zu unterscheiden zwischen dem Gewordenen und dem Werdenden, also das Wirkende und das Bewirkte. Wir orientieren uns oft an dem Bewirkten, also an den Phänomenen. Wir müssen uns allerdings orientieren, das ist meine persönliche Erkenntnis jetzt über die letzten Jahre in meinem Beruf, wir müssen uns orientieren an dem Wirkenden, also was die Menschen wirklich bewegt. Und die Menschen in Deutschland haben sich verändert. Sie haben sich verändert und da müssen wir dran anknüpfen. Und das ist eben Aufgabe der Menschen, die sich entscheiden, in politische Ämter gewählt werden zu wollen. Also das ist sozusagen deren Berufswahl, Augen auf bei der Berufswahl. Die haben sich entschieden, das machen zu wollen und deswegen müssen die sich jetzt fragen, was bewegt die Menschen denn wirklich? Also was ist sozusagen das Wirkende? Und darauf müssen sie Antworten dann formulieren, die so sind, dass die Menschen sagen, jawohl, da möchte ich mich anschließen.
Also der Bundesregierung fehlt entweder das Gespür dafür, beziehungsweise den regierenden Parteien auf Bundesebene oder auf Länderebene, oder die Daten, dass Sie herausfinden, was die Menschen tatsächlich wollen? Was würden Sie tippen?
Ich weiß es nicht, ich höre es zumindest nicht. Ja. Ich bin kein Mitglied der Bundesregierung. Ich nehme nicht an den Kabinettssitzungen teil. Ich werde auch nicht gefragt. Mhm. Insofern, ich weiß es nicht. Ich kann mich nur an dem orientieren, was ich wahrnehme. Und da höre ich wenig. Da höre ich vor allem Problembeschreibung. Und das Problem ist halt, wenn ich mich nur um die Problembeschreibung kümmere, dass dann natürlich man in so eine Negativspirale kommt. Also mit anderen Worten, wenn ich jetzt Sie fragen würde, wie ist denn Ihr Einkaufserlebnis, was gefällt Ihnen denn nicht am Einkaufserlebnis bei DM? Und frag immer wieder nach. Ja, Ihnen wird schon was einfallen. Und es wird sozusagen von einer kleinen Fliege schließlich zu einem Elefanten werden. Und das ist genau das Problem, wenn ich keine Zukunftsvision habe. Eigentlich müsste ich doch schauen, was ist denn das Ziel, welchem wir nachstreben? Wohin wollen wir uns denn entwickeln? Und dann darüber in den Dialog treten, wie wir da jetzt hinkommen.
Was ist denn im Moment die Zukunftsversion bei DM? Nicht Version, sondern Vision. Entschuldigung.
Ja, die ist ja zeitstabil. Ne? Das ist in unserem Claim. Mhm. Hier bin ich Mensch, hier kaufe ich ein.
Und das meinen Sie, braucht keine Veränderung, sondern da gehen Sie immer weiter mit? Oder, also hinter meiner Frage ist wirklich, was heißt das im Moment konkret? Was sehen Sie in der aktuellen Zeit, wenn Sie sagen, was bewegt die Menschen wirklich? Was ist das bei Ihnen? Können Sie das beschreiben?
Also unsere Kundinnen und Kunden sind frei in ihrer Wahl. Ja, deswegen, wir sehen, ob das, was wir tun, bei den Kundinnen und Kunden ankommt, indem wir schauen, wie unsere sogenannten Kundenfrequenzen sich entwickeln. Also wie viele Menschen bei uns einkaufen und wie sich deren Warenkörbe, ne? Also ihre Kassenbons, wie die sich verändern. Daran können wir das messen. Die entscheidende Frage für uns jetzt im Unternehmen ist, wie kann es gelingen, dass wir die Arbeitsgemeinschaft, also die Menschen, die bei uns arbeiten, dass wir das so gestalten, dass da der Kunde nie aus dem Blick gerät. Und meine Erkenntnis im Hinblick auf Erfolg eines Wirtschaftsunternehmens und deswegen auch von DM Togarimarkt ist, dass es drei Dinge sind, um die wir uns kümmern müssen. Zum einen konsequente Kundenorientierung, und die gerät schneller aus dem Blick, als man denkt, wegen Sachzwängen. Das zweite ist Veränderungswilligkeit und das dritte ist Veränderungsfähigkeit. Und die Veränderungswilligkeit wird ermöglicht durch konsequente Kundenorientierung, weil Kunden verändern sich. Mhm. Und wenn wir das sehen und uns daran orientieren, dann sehen wir auch, dass wir uns verändern müssen. Und dann müssen wir jetzt im Hinblick auf die Verantwortlichen im Unternehmen, also die sozusagen am Rahmen des Unternehmens viel arbeiten, ist dann auch vor allem die Geschäftsführung, wir müssen dafür sorgen, dass Menschen auch sich verändern können. Also neue Aufgaben übernehmen können, auch sich weiterqualifizieren können, dass die entsprechenden Arbeitsmittel auch zur Verfügung stehen. Das ist dann die Veränderungsfähigkeit.
Die Sachzwänge, die Sie angesprochen haben, nur eine kurze Nachfrage, das sind dann zum Beispiel, geht es ums Geld?
Das ja, die ganzen Unzulänglichkeiten, okay, mit der jeder Organisation zu kämpfen hat.
Ja. Dann machen wir es nochmal konkret, weil mich diese Kundenorientierung interessiert und ja eben schon klar wurde, Sie sehen auf jeden Fall nicht unbedingt, dass es eine grüne Vision sein muss. Welche Rolle spielt denn im Moment das Thema Nachhaltigkeit, weil wir ja hier auch im Klimalabor sind, für Ihre Kunden? Können Sie das sehen? Können Sie das am Warenkorb ablesen? Das ist ja schon etwas, womit DM sich in den vergangenen Jahren durchaus auch profiliert hat, auch dafür geworben hat. Es gibt auch immer wieder Produktecken, wo man das relativ gut ablesen kann. Welche Rolle spielt das im Moment? Ist das eine der Visionen, eine der Veränderungen, die sich die Kunden wünschen?
Also wir sehen Nachfrage nach ökologischen Produkten. Ja. Mhm. Also beispielsweise DM Bio, ne? Sehr, sehr erfolgreich, unsere gesunde Lebensmittelmarke. Da sehen wir große Nachfrage. Ne? Auch eine Kosmetikmarke wie Alverde beispielsweise, das ist eine DM-Marke, funktioniert sehr, sehr gut. Aber auch Markenartikel, die wir haben, die den ökologischen, nachhaltigen Gesichtspunkt in ihrer Kommunikation, in ihrer Formulierung nach vorne stellen, haben auch ihren Markt. Es gibt aber auch Kunden, die kaufen was anderes. Also da ist sozusagen die Bedürfnispalette relativ weit. Uns ist es immer wichtig, dass wir den Menschen Angebote machen, die wir gut kommunizieren, damit Menschen sich dann für das entscheiden können, was ihren Bedürfnissen am besten entspricht.
Den Punkt finde ich total interessant, weil das ist ja auch immer so ein bisschen eine Debatte. Sie haben schon relativ klar gemacht, Sie finden nicht, dass das sozusagen von der Angebotsseite aus reguliert werden sollte, sondern man macht ein Angebot und dann ist die freie Wahl. Jetzt hat man natürlich gerade beim Thema Klima und Nachhaltigkeit einfach auch noch verschiedene Zwänge, die da heißen, wir haben uns als Weltgemeinschaft irgendwie geeinigt, wir wollen unsere Lebensumstände zumindest nicht verschlechtern, wir wollen versuchen, eben auch die Umwelt zu schützen, die sich am Markt einfach nicht so leicht schützen lässt, weil das ein Allgemeingut ist. Welche Verantwortung sehen Sie denn da auch von Ihrer Seite, dann eben auch bestimmte Angebote zu machen, dieses Ermöglichen, von dem Sie eben gesprochen haben, dass Kunden sich auch verändern können, mhm, in diese Richtung? Welche Verantwortung sehen Sie da bei sich und wie lässt sich das übertragen?
Konsequente Kundenorientierung. konsequente Kundenorientierung. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht ideologisch werden. Weil wenn wir ideologisch werden, verlieren wir unsere Kundinnen und Kunden, beziehungsweise in der Politik unsere Wählerinnen und Wähler. Also so nach dem Motto, das Angebot war gut, aber die Nachfrage war nicht so dolle. Ich zitiere
von
jemanden.
Einem Ex-Wirtschaftsminister.
Ist sehr freimütig, ne? Insofern muss man sagen, ja, gut, dass es jemand so äußert, aber es ist sehr, sehr problematisch, weil wir machen doch unser Angebot für die Kundinnen und Kunden. Jetzt, den Gesichtspunkt, den Sie einbringen, ist natürlich trotzdem berechtigt. Und deswegen ist es wieder die Frage der Insights. Also was beschäftigt die Menschen denn? Und was wir ja schon beobachten können, ist, dass die Menschen sich Sorge um die Zukunft machen, auch um die ökologische Zukunft. Also die Frage, werden die Lebensverhältnisse, die Lebensbedingungen im Hinblick auf unseren Planeten noch
das
so sein.
Das klingt immer so technisch, aber es geht um Wasser, um Luft, um eben unsere Umgebung.
Um die Wälder.
Also ich möchte mal ein bisschen weiter ausholen vielleicht. Ja. Ne? Was ich interessant finde, das heißt immer, wir müssen unseren Planeten schützen. Nein, wir müssen die Menschen schützen. Den Planeten wird es immer geben. Also wird es sehr lange geben. Nicht, vielleicht nicht immer, ne? Mal vorsichtig. Ne? Aber zumindest im Vergleich zu unserer Lebenszeit hier, von uns hier am Tisch oder auch die Menschen, die jetzt zuhören. Das wird uns weit überleben. Mhm. Ja, auch unsere Kinder und unsere Kindeskinder. Die Frage ist, werden die Verhältnisse so sein, dass Menschen dort leben können? Deswegen geht es nicht um Umweltschutz, es geht um Menschenschutz. Mhm. Aber der Mensch kann schon auch entscheiden, unter welchen Rahmenbedingungen er leben möchte. Und welche Einschränkungen er in Kauf nehmen möchte. Und das ist jetzt genau das Problem, dass wir natürlich untere Lebensspannen haben. Und jetzt ist die Frage auch, ne, wie schaut man drauf? Ne? Interessiert es mich, dass künftige Generationen auch noch gute Bedingungen haben? Oder ist mir das egal? Glaube ich, dass nach meinem Tod noch was kommt oder passiert da nichts mehr? Ja, also da kommen wir schnell in einen Bereich, wo es schwierig wird, dass wir uns wirklich einigen können, weil es da sehr unterschiedliche Gesichtspunkte gibt. Was wir allerdings beobachten, wenn wir unsere Kunden beobachten und auch befragen, ist, dass die meisten Menschen sich schon Sorgen machen, gleichzeitig sich allerdings auch machtlos erleben. Also was bringt es schon, wenn ich jetzt ein bisschen, also den Wasserhahn beim Zähneputzen, abschalte, während ich die Zähne putze, ne? Macht das wirklich einen Unterschied? Also da erlebt der Einzelne schon eine gewisse Machtlosigkeit. Und wenn wir jetzt Angebote machen können, wo wir sagen, wenn du dieses Produkt kaufst, leistest du einen kleinen Beitrag, der ein großer Beitrag wird, wenn viele Menschen das nutzen. Das ist schon etwas, was bei den Menschen ankommt. Und das sehen wir auch in unserem Sortiment. Und da ist es klug, dass man da entsprechende Angebote macht, aber natürlich auch gut kommuniziert, damit die Menschen auch wissen, was sie erwerben. Deswegen, und das nur in Klammer, ist die neue Gesetzgebung, die nach der europäischen Richtlinie kommt, wo die Umweltclaims deutlich eingeschränkt werden, auch ein echtes Problem im Hinblick auf Innovation in diesem Bereich, Klammer zu.
Ja, können wir gleich nochmal kurz drauf eingehen. Aber
und wir müssen schauen, also gut kommuniziert, und wir müssen schauen, dass es für die Menschen erschwinglich wird. Also wir dürfen nicht erwarten, dass wenn wir dann ökologisch nachhaltigere Produkte anbieten, dass dann die Menschen auch bereit sind, das Doppelte dafür zu bezahlen. Es ist unsere Aufgabe als Händler, durch kluge Zusammenarbeit mit den Herstellern und durch gute Wertschöpfungsketten es so zu machen, dass für die Menschen auch erschwinglich ist. Und da setzen wir uns sehr, sehr für ein. Und deswegen sind viele der ökologischen Produkte bei DM Drogeriemarkt auch erschwinglich.
Was für mich immer schwer zu erklären ist, ist, dass zum Beispiel recycelte Produkte, die tendenziell nachhaltiger sind, oder Produkte, die man irgendwie in einer Art Pfandsystem wiederverwenden kann, verschiedene Modelle, also sagen wir mal nachhaltigere Produkte, häufig teurer sind. Das haben Sie ja auch gerade beschrieben. Das dürfte doch eigentlich nicht sein, wenn man das Ganze volkswirtschaftlich ernst nimmt und diese Kosten, die ja entstehen, wenn man das nicht tut, die Umweltkosten, die werden offenbar nicht richtig reingerechnet. Und es fällt eben sehr, sehr schwer, auch wenn ich einfach mit Freundinnen rede und sagen, warum ist eigentlich das Recycelte teurer als das Konventionelle. Das ist doch etwas, woran man eigentlich drehen müsste, und wahrscheinlich funktioniert das nur über Regulatorik, oder sehen Sie einen anderen Weg?
Jetzt, also da bin ich ganz, ganz Ihrer Meinung. Letzten Endes, wie die Preisbildung stattfindet, hängt auch ab von dem ordnungspolitischen Rahmen, den wir durch Gesetze uns schaffen. Die Frage ist nur, was wird reguliert? Wenn wir jetzt direkt am Preis ansetzen, dann machen wir einen fundamentalen Fehler, der zu sogenannten Fehlallokationen führen wird. Also dass dann Entscheidungen getroffen werden, die nicht nachhaltig sind. Preis ist immer ein Knappheitssignal. Also jeder Volkswirt weiß das. Das ist eine Binse eigentlich. Aber es wird am Ende, ja, Benzinpreis ist schon wieder ein ganz anderes Thema. Ne? Aber das ist also zumal das Prinzip. Deswegen ist das Entscheidende, dass die Preisbildung korrekt geschieht. Nicht indem wir den Preis bestimmen, sondern indem wir dafür sorgen, dass in der Preisbildung die Auswirkungen also sozusagen die Kosten, die tatsächlich entstehen bei einem Produkt, auch richtig abgebildet werden. Wir haben das Problem, dass es sehr, sehr viele Subventionen gibt, die letzten Endes zu einer Verzerrung führen. Also wenn wir mal, nehmen wir mal Verpackungen, Plastik beispielsweise. Ne? Plastik lässt sich ja ganz gut recyceln auch, wenn es entsprechend sortiert wird und gesammelt wird. Und da erleben wir beispielsweise das sogenannte Virgin Plastic, also Plastik, welches aus Rohöl gewonnen wird, günstiger ist als Plastik, welches recycelt wird. Mhm. Jetzt könnte man sich ja zum Beispiel überlegen, dass eine CO2-Abgabe vielleicht doch mal anders belastet werden muss. Dass man sagt, bei Virgin Plastic ja, und dass aber recyceltes Plastik, weil das ist ja schon in den Kreislauf eingeführt worden, ist jetzt ja sozusagen im Kreislauf, dass wir das auch anders bepreisen können deswegen. Und da erlebe ich in den Gesprächen auch mit den entsprechenden Behörden, die sich darum kümmern müssen, zum Teil wirkliche handwerkliche Unzulänglichkeiten. So dass letzten Endes die Preisbildung eben nicht so stattfindet, wie sie eigentlich stattfinden müsste und es dann zu Fehlentwicklungen kommt, sodass beispielsweise recyceltes wesentlich teurer ist.
Weil das betriebswirtschaftliche oder auch das volkswirtschaftliche Verständnis dafür fehlt?
Ja, auch. Also ich erlebe oft in meinen Gesprächen, dass gerade die Grundbedingung der sozialen Marktwirtschaft von ganz wenigen Menschen verstanden werden und man deswegen immer nach dem Staat ruft, der Staat soll es regeln. Aber der Staat kann es gar nicht besser machen.
Jetzt ist es aber interessant, dass Sie sagen, da müsste eigentlich eine Regulatorik ausdifferenziert werden, also verschiedene Regeln für verschiedene Produkte. Genau daran meckern aber ja ganz viele Unternehmen im Moment, dass die sagen, die Regeln sind zu kompliziert, es gibt zu viele Einzelregulierungen und auch wir erleben das hier ganz oft, wir haben ja auch häufig Unternehmer, die eben sagen, die Regel müsste so ausdifferenziert werden und die so und es gibt eben dann doch an jeder Stelle Partikularinteressen, was dazu führt, dass wir eine unglaublich große Regulatorik haben. Ich glaube, da sind sich alle einig. Auch von Ihnen kamen ja schon die Vorschläge, dass das einfach bürokratisch alles zu viel ist. Sie haben ja auch schon gesagt, es bräuchte eigentlich ein Verfallsdatum für Gesetze. Vielleicht können wir da kurz drauf eingehen.
Ja, aber bei den Plastikpreisen würde, glaube ich, BASF laut aufschreien.
Dann gibt es natürlich auch Lobbyinteressen, die sehr stark sind. Gerade jetzt zum Beispiel bei dem Virgin Plastik oder bei diesem Neu-Plastik, was Sie gerade beschrieben haben, gibt es natürlich auch eine unglaublich große Lobby. Also wo sehen Sie da den Hebel, an dem man mal ansetzen könnte, damit das besser wird?
Ja, zunächst möchte ich sagen, was Sie sagen, ist richtig. Beides stimmt. Ich glaube, in einem Bild kann man sich das ganz gut klar machen. Wenn wir ein spannendes Fußballspiel wollen.
Ja? Ich bin ganz Ohr. Jetzt haben Sie mich als Fußballfan auf jeden Fall.
Aber dann brauchen wir Regeln.
Sind wir uns einig? Schiedsrichter, genau.
Gut, dann brauchen wir jemanden, der die Regeln durchsetzt. Das ist der Schiedsrichter. Ja. Aber der Schiedsrichter macht nicht die Regeln. Ja, das ist sozusagen die Exekutive. Wir brauchen aber eine Legislative, die Regeln für ein Fußballspiel festsetzt. Und jetzt ist ja die Frage, wenn wir sagen, also das Ziel vom Fußball ist zu gewinnen, indem man eine positive Tordifferenz vorweisen kann. Und jetzt ist die Frage, wann ist ein Tor ein Tor? Jetzt kann ich natürlich das sehr kleinteilig regulieren und kann genau festlegen, wie die Spielzüge zu sein haben, damit dann ein Tor, welches geschossen wird, auch als Tor zählt. Das kann ich sehr kleinteilig machen, indem ich genau festlege beispielsweise, dass jeder Spieler davor angespielt werden muss, ne? Oder welche Spieler genau davor angespielt werden müssen. Oder ich kann ein paar grundlegende Regeln machen und danach die Kombinatorik der Mannschaft überlassen und dem Trainer überlassen. Damit Fußballspiele spannend sind, sind die Regeln auf ein paar grundsätzliche Dinge beschränkt. Aber wie dann tatsächlich das Tor zustande kommt, wird der Mannschaft überlassen und der Spieltaktik, die immer das große Spannende ist.
Aber wie
so, und was ich jetzt beobachten kann in Deutschland, in diesem Bild, ist, dass wir sehr, sehr genau regeln wollen, wann ein Tor auch ein Tor ist. Und deswegen sehr, sehr kleinteilig, sehr, sehr kleinteilig vorgehen möchten.
Ja.
Und das macht halt ein Spiel weniger spannend. Und deswegen Regulation ja, Regulatorik ja, allerdings den großen Rahmen, damit ein faires Spiel stattfinden kann. Aber nicht im Klein-Klein, welches festlegen möchte, wie die Spielzüge zu verlaufen haben. Und das ist die Tendenz, die wir im Moment sehen. Weil wir nicht auf den Markt setzen, der dann schon den Weg in der Regel gefunden hat.
Dann nur einmal kurz zu Ihrem Beispiel, weil dieser CO2-Preis, den Sie ja angedeutet haben, glaube ich ja das große Marktinstrument ist, das auch vor allem auch ein Vorschlag war, der aus der wirtschaftlichen Ecke kam, wo man gesagt hat, das ist ein Marktinstrument, da gelten für alle dieselben Regeln. Und das wurde jetzt über die Zeit aufgrund von, auch ich würde schon sagen, Lobbytätigkeit eben immer weiter ausdifferenziert und die Regeln wurden komplizierter gemacht, auch an vielen Stellen. Und auch Sie haben ja gerade nochmal einen Vorschlag gemacht, naja, wir müssen da eben unterschiedliche Preise ansetzen. Ja. Also wie passt das dann da rein?
Ja, kann ich gut sagen. Die Herausforderung in Deutschland oder die Rahmenbedingungen in Deutschland, würde ich sagen, ist, wir sind eine Exportnation. Circa 50% unseres Bruttoinlandsproduktes kommt aus dem Export. Und das ist wichtig, sich klarzumachen, weil das bedeutet, was wir in Deutschland produzieren, muss sich auf den Auslandsmärkten behaupten. Durch Qualität und durch Preis. Und wir haben die Binnennachfrage, da sind die Rahmenbedingungen dann sozusagen in unserem regulatorischen Einflussbereich. Und wir können bestimmen, nach welchen Regeln es hier funktionieren soll. Wenn wir anfangen zu regulieren, die Märkte auch, die Unternehmen, die exportieren, dann führt es dazu, dass wir einen Wettbewerbsnachteil haben, wenn die anderen Mitbewerber auf den Auslandsmärkten nach anderen Spielregeln spielen. Und das ist das, was wir beobachten können. Deswegen bin ich der Meinung, dass gerade wenn es um diese Nachhaltigkeit-Dinge geht, sollten wir das regulieren, was jetzt die Binnennachfrage anbelangt. Aber und da haben wir unterschiedliche Möglichkeiten. Ich möchte mal ganz einem ganz konkreten Beispiel, ne, wo ich mich jetzt auch mit beschäftigt habe. Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Das Anliegen ist ja gut, dass wir sagen, wir wollen, dass die Menschen, die in der Wertschöpfungskette beteiligt sind, menschenwürdig behandelt werden und menschenwürdige Rahmenbedingungen haben. Jetzt ist die Herausforderung, dass Wertschöpfungsketten eben nicht nur im Inland stattfinden bei vielen Produkten, sondern im Ausland. Das heißt, in einem regulatorischen Rahmen, den wir nicht unmittelbar beeinflussen können, weil das die Landesgesetzgebung dort ist und gleichzeitig dort konkurrieren. Das heißt, wenn wir jetzt sagen, dass wir sicherstellen müssen, dass die Produkte, die von deutschen Unternehmen angeboten werden, immer unter Berücksichtigung der Anforderungen des Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetzes auch tatsächlich erstellt werden, dann wird es dazu führen, dass wir in anderen Ländern Vorschriften machen wollen, wie dort zu arbeiten ist. Und die Menschen dort oder die Entscheider dort können dann sagen, ja, also entweder läuft es so, wie wir das hier wollen, ja, oder wir liefern dann halt nicht. Aber das heißt, es führt dazu, dass letzten Endes deutsche Unternehmen nicht mehr wettbewerbsfähig sind auf den Weltmärkten. Und das bei einer Exportnation. Das ist ein Problem. Deswegen ist mein Vorschlag auch, dass wir sagen, wir sollten nicht auf der Angebotsseite ansetzen, wir sollten auf der Nachfrageseite ansetzen. Wir sollten uns überlegen, ob wir nicht den Menschen oder den Unternehmen, die in Deutschland anbieten wollen, unter Produkte, die nach gewissen Standards auch produziert sind, dass das deklariert werden kann, vielleicht mit einem Logo, mit einem Zertifikat, damit dann Kunden sich am Regal entscheiden können, was sie kaufen. Wir sollten allerdings nicht versuchen, in anderen Ländern Vorschriften zu machen, wie dort gearbeitet werden soll. Das ist, wenn ich es mal zuspitzen darf, die Geisteshaltung von am deutschen Wesen soll die Welt genesen. Das ist übergriffig. Und da heiligt der Zweck nicht die Mittel.
Aber ist das tatsächlich nur eine Frage der Spielregeln? Weil die deutschen Autobauer jahrelang, glaube ich, sehr erfolgreich zum Beispiel auf dem chinesischen Markt waren, mit ihren Modellen, mit ihren Angeboten. Jetzt wurden sie auf dem chinesischen Markt überholt. Ich glaube, die Marktanteile, die schrumpfen, die Absätze sind gering. Die deutschen Autobauer stecken in der Krise. Ich glaube, das haben alle mitbekommen, weil die Verbrenner, die man dort verkaufen wollte, nicht konkurrieren können mit der neuen Technologie, dann wieder mit der grünen Technologie von den chinesischen Autobauern, die inzwischen, das habe ich heute Morgen noch gehört, ich glaube, vor 3 Jahren haben sie 1 Million Autos ins Ausland exportiert, die chinesischen Autobauer. Inzwischen sind das 10 Millionen Autos jährlich. Dann haben wir uns doch in Deutschland auch einfach für die falschen Produkte teilweise entschieden, oder?
Wie kommen Sie zu diesem Schluss?
Weil die deutschen Autobauer offensichtlich nicht vorbereitet waren auf die Konkurrenz, die zum Beispiel vom chinesischen Markt kommt.
Also das bedeutet, dass die Verantwortlichen in den Automobilunternehmen den chinesischen Markt nicht ausreichend im Blick hatten, im Hinblick auf neue Technologien, die dort entwickelt wurden und die Bedürfnisse der Menschen. Oder die Entscheidungslogiken in diesen Märkten.
Genau, aber das hat ja nichts mit den deutschen Spielregeln zu tun, die wir uns in Deutschland setzen, sondern das war ja dann eine wirtschaftliche, also da haben ja die Unternehmen dann einfach einen Fehler gemacht.
So ist es. Die haben ihre Kundinnen und Kunden aus dem Blick verloren.
Ich würde noch einmal auf die andere Seite schauen, weil wir gerade noch beim Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, oh Gott, das Wort allein, muss man erstmal hinkriegen, waren. Und da vielleicht einmal noch, es sind natürlich jetzt bei diesen Gesetz ging es ja vor allem darum, Menschenrechte einzuhalten. Das haben Sie ja schon gesagt. Da kann man wahrscheinlich drüber streiten, wie sehr das sozusagen etwas ist, was man dann anderen Leuten aufbürdet. Denn das ist ja schon etwas, worauf man sich eigentlich in der UN-Menschenrechtscharta geeinigt hat. Also die ganze Welt hat sich darauf geeinigt. Aber ich finde interessant, wenn Sie das so beschreiben, es gibt ja auch eine große Macht. Leider agieren wir ja nicht alle, als hätten alle die gleiche Macht. Sie haben jetzt sehr stark den Kunden, der bei Ihnen im Fokus steht, natürlich auch als mächtiges Element sozusagen beschrieben. Wir hören auch immer wieder von der anderen Seite, also diejenigen, die bei Ihnen verkaufen, dass sie durchaus einen sehr großen Einfluss darauf haben, wie diese Unternehmen produzieren. Also wer bei Ihnen verkaufen möchte, sie sind einfach ein ganz, ganz wichtiger Händler in Deutschland. Man will schon bei ihnen unbedingt im Laden stehen. Die sagen natürlich, ja, also wenn DM will, dass wir das nachhaltiger produzieren, dann machen wir das auch. Mhm. Jetzt mal ganz plump gesagt. Das heißt, sie haben auf der Seite schon auch eine unglaubliche Marktmacht. Sehen Sie da für sich dann eben auch die Verantwortung oder auch die Gelegenheit, einen großen Hebel zu sagen, wir können hier auch etwas verändern? Mhm. Oder sagen Sie auch da, wir machen das nur, wenn das im Kundeninteresse ist? Mhm.
Ja, Frau Pfeffer, gehe ich gerne drauf ein, aber möchte kurz was zu dem sagen, was Sie eingangs jetzt gesagt haben zu dieser Frage. Und zwar, dass Sie gesagt haben, da haben wir uns in der Menschenrechtscharta der Vereinten Nationen drauf geeinigt. Da haben Sie recht. Sie gehen aus von einer Welt, wo die Stärke des Rechts gilt.
Die Welt, ja. Wünsche ich mir diese Welt und ich glaube, es ist auch in Ordnung.
Da sind wir uns auch einig. Aber wir müssen schon realistisch sein. Wir sind derzeit in einer Welt, wo das Recht des Stärkeren wieder gilt. Das heißt, ja, das ist unterschrieben worden, aber es wird nicht eingehalten. Und jetzt können wir natürlich sagen, ja, das finden wir nicht gut. Aber wir können es ja gar nicht durchsetzen, dass andere sich danach halten. Und das ist eben der Realismus und den Pragmatismus, den wir dann schon brauchen. Weil da verändert sich die Welt schneller, als wir uns verändern. Und ich möchte damit nicht sagen, das soll uns alles egal sein. Aber wir brauchen schon eine Dosis Realismus, zu schauen, wie die Welt um uns herum aussieht und wie wir damit umgehen. Und dann können wir nicht sagen, ja, aber das war alles mal anders gewollt. Und ich will das aber so. Dafür ist Deutschland jetzt auch nicht in der Lage, das durchzusetzen. Und ganz, ganz ehrlich, wir wollten es auch nie selbst durchsetzen. Wir haben es immer nur eingefordert und haben gehofft, dass es Weltpolizisten gibt, die das dann am Ende durchsetzen. Also das zu diesem einen Gedanken.
Wobei, aber, ich würde nur einmal kurz einhaken, weil da so wollte ich die beiden Fragen eigentlich auch miteinander verbinden. Mit DM natürlich vor allem auch hier auf dem deutschen Markt gegenüber denjenigen, die bei Ihnen verkaufen wollen, den Herstellern, aber eben auch mit Deutschland gegenüber einem Weltmarkt, was einfach als drittgrößte Volkswirtschaft durchaus eine Durchsetzungsmacht auch hat.
Und da möchte ich gerne drauf eingehen. Und wenn Sie von DM Drogeriemarkt sprechen, sind wir kein exportierendes Unternehmen. Wir sind ein Unternehmen, welches seine Leistung in Deutschland generiert und in Deutschland verkauft. Ja, das heißt, die über 62.000 Menschen, die bei dem Drogeriemarkt in Deutschland arbeiten, die erbringen ihre Leistung für die 82 oder 83 Millionen Menschen, die in Deutschland leben. Und die sind alle der deutschen Jurisdiktion unterworfen. Und unsere Mitbewerber, die Sie eingangs zu diesem Podcast erwähnt haben, haben genau die gleichen Bedingungen. Das heißt, da sind wir in einem Markt, den wir kontrollieren können jetzt als Land. Und deswegen ist es da richtig, dass wir uns an diese Gesetze halten können und alle müssen sich daran halten und es funktioniert dann auch. Und deswegen, wenn wir in Deutschland sehen, dass dieses Bedürfnis auch nach nachhaltigen Produkten da ist und nach ethischen Standards und wir das auch deklarieren können, dann sind wir marktwirtschaftlich gut beraten, dafür Angebote zu generieren und entsprechend auch diese Wertschöpfungsketten so zu gestalten. Und wenn ein Absatz dann dafür da ist, dann funktioniert es auch. Und da müssen wir halt Wege finden, wie das geht. Weil der Absatz ist gesichert. Nur wenn ich ein exportierendes Unternehmen bin und muss dann nach Standards produzieren, die aber für meine Kunden im Ausland, die letzten Endes meine Produkte mir abkaufen und mir dafür Geld geben, nicht relevant sind, dann bleibe ich auf meinen Waren sitzen. Und dann hat keiner was gewonnen.
Das heißt, Ihre Verhandlungsmacht ist dahin beschränkt, wie es auch von den Kunden dann nachgefragt wird, würden Sie sagen?
Unsere Arbeitgeber sind unsere Kundinnen und Kunden. Das ist die Realität, die ich erkannt habe. Wenn ich mich darüber hinwegsetze, fliege ich vom Markt.
Ja, das ist wahrscheinlich auch das, was im Moment viele beobachten. Jetzt ist es ja so, dass viel von der Regulatorik eben auch kommt, weil sich das Unternehmen so wünschen. Also ich finde auch in diesem Gespräch merkt man ja immer, da hätten wir gerne Regulierung, da eher weniger. Wie kann es denn jetzt in der aktuellen Situation gelingen, dass sich in Deutschland die Menschen und die Wirtschaft, um sie jetzt mal wirklich so zusammenzufassen, darauf einigen, dass man, im Moment ist ja wirklich so die Stimmung, lasst uns mal ein bisschen weniger Regulatorik machen, bitte auch aus Europa. Also es gibt große, große Pläne. Aber keiner ist bereit, auf sein eigenes Projekt sozusagen zu verzichten. Was glauben Sie, was braucht es, damit das gelingt und welchen Beitrag können Sie als Unternehmen leisten?
Also zunächst mal, was es braucht, ist eben das Zukunftsbild. Wo wollen wir eigentlich hin? Und das ist Aufgabe der Menschen, die sich um politische Spitzenämter bewerben, das auch darzustellen. Und ich möchte noch mal mich wiederholen dahingehend, Ludwig Erhard hatte ein Angebot damals als Wirtschaftsminister, welches er konsequent umgesetzt hat. Und sein Ziel war nicht Wohlstand für Unternehmen. Sein Ziel war Wohlstand für alle. Und dafür ist er sehr innovativ rangegangen, indem er auf eine konsequente Wettbewerbswirtschaft gesetzt hat, die dann auch dazu geführt hat, dass wir eine sehr klare Kartellgesetzgebung in Deutschland eingeführt haben. Und das war eine echte Innovation damals, ne? Das kommt uns alles so selbstverständlich vor. Deutschland hatte keine Wettbewerbswirtschaft davor, keine konsequente. Wir kamen aus einer Zeit der Zünfte und Gilden und dann hatten wir eine Zeit der Kartelle. Also auch im Dritten Reich, das waren Kartelle, IG Farben beispielsweise, das waren alles Kartelle. Und dann eben dieser Gesichtspunkt Wohlstand für alle durch konsequente Wettbewerbswirtschaft und eine Kartellgesetzgebung, um sicherzustellen, dass es nicht zu Monopolbildung kommt. Das war der Gesichtspunkt. Deswegen der Ludwig Erhard hat sich durchgesetzt gegen ganz viele Widerstände, auch aus der Industrie, auch aus der Wirtschaft. Deswegen ist es die Aufgabe für jemand, der in der Politik tätig ist, die Rahmenbedingungen für das Land zu gestalten und nicht Partikularinteressen zu vertreten. Und jetzt aus der Wirtschaft heraus, ja, wir können Gesichtspunkte geben, wir können darauf aufmerksam machen, was die Bedingungen sind, damit Wirtschaft prosperiert. Aber Aufgabe der Menschen in der Politik ist es dann, sich klug auch beraten zu lassen von Volkswirtschaftlern, von Ordoliberalen, da gibt es ja die Freiburger Schule auch, ne, aus der ist ja auch die soziale Marktwirtschaft entstanden. Da gibt es sehr viele kluge Denker, die helfen können, im sogenannten Marktdesign die Rahmenbedingungen so zu schaffen, dass die Wirtschaft prosperiert. Also die Wirtschaft, nicht einzelne Wirtschaftsunternehmen. Weil das Schumpetersche Prinzip der schöpferischen Zerstörung ist ja eines der Geheimnisse der Erneuerung von Volkswirtschaften. Und gerade Bill Gates hat mal was Schönes gesagt, was ich auch immer mir sehr zu Herzen nehme im Hinblick auf den Einzelhandel, weil zu Banken hat er gesagt, Banking is essential, banks are not. Also die Finanzwirtschaft wird es immer geben, aber nicht unbedingt einzelne Banken. Und ich sage, bezogen jetzt auf mein Berufsfeld, den Einzelhandel wird es immer geben, bestimmte Einzelhändler nicht. Und das können Sie auch verfolgen, wenn Sie mal schauen, vor 25 Jahren, wie da das Ranking aussah, der größten Einzelhändler. Das hat sich sehr verändert. Das sind Unternehmen verschwunden und neue sind dazugekommen.
Sie haben ja konkrete Vorschläge auch gemacht, wie man das politische System in Deutschland verbessern kann. Einen hat Clara schon angesprochen, die Sunset-Klausel. Also man sollte Gesetze gewissermaßen wie Lebensmittel mit einem Verfallsdatum. Mindesthaltbarkeitsdatum ist der falsche Begriff. Sind damit die einfach auslaufen irgendwann und ersetzt werden. Sie setzen sich aber auch dafür ein, dass Politikerinnen und Politiker maximal 2 Amtszeiten bekommen und danach müssen sie sich wieder woanders um ihre Lebensverhältnisse kümmern. Weil wir, man hört bei ihnen raus, nicht zu schlechte Politikerinnen und Politiker haben. Man hört bei ihnen raus, dass sie nicht zufrieden sind mit den Regierungsparteien oder den regierenden Politikern. Oder einfach damit auch ein Wechsel reinkommt und neue Ideen.
Also ich möchte vielleicht dahingehend präzisieren, es ist nicht, dass ich nicht zufrieden bin. Mhm. Also das mag ja sein, ist aber irrelevant. Ich sehe, dass wir uns als Land im Moment schwer tun. Und da sind die volkswirtschaftlichen Daten sprechen da eine eindeutige Sprache. Also es ist nicht nur eine Konjunkturdelle, die wir haben, die es immer mal wieder gegeben hat, sondern wir haben echte strukturelle Herausforderungen, weil die Veränderungsgeschwindigkeit außerhalb des Landes größer ist als die Veränderungsgeschwindigkeit innerhalb des Landes. Deswegen drohen wir, den Anschluss zu verlieren. Mhm. Und jetzt ist die Frage, wie kann es denn gelingen, dass wir die Dinge verändern? Und es geht halt über einzelne Gesetze hinaus. Das ist schon eine strukturelle Frage. Und das ist einfach mein Vorschlag, dass ich sage, wir müssen mehr in die Erneuerung kommen. Und da habe ich 3 Vorschläge, die ich einfach zur Diskussion stelle. Und das ist das eine, dass ich sage, wir brauchen längere Legislaturperioden. Die sind im Moment in vielen Bereichen 4 Jahre. Und das ist relativ kurz, wenn man sich klar macht, dass man ja nach einer Wahl, bleiben wir mal auf Bundesebene, nach einer Bundestagswahl, erstmal Zeit braucht, um eine Koalition zu bilden. Also absolute Mehrheiten relative Mehrheiten Nee, absolute Mehrheiten sind selten. Ne?
Ja.
Deswegen, es wird immer Koalitionsverhandlungen brauchen. Das heißt, dann dauert es schon mal, bis eine neue Regierung sich überhaupt konstituiert hat. Dann muss sie erstmal ihre Ämter aufnehmen. Und dann muss erstmal an Reformen gearbeitet werden. Das muss dann durch den legislativen Prozess. Das heißt, bis dann tatsächlich Veränderungen auch implementiert werden, dauert es, und jede Veränderung führt erstmal zu einem gewissen Gerumpel, also zu Veränderungsschmerzen, das kennen wir alle. Da sinkt erstmal die Stimmung, bevor dann die Veränderung wirklich greifen und es zu einem Aufschwung kommt. Bei relativ kurzen Legislaturperioden haben wir das Problem, dass der nächste Wahlkampf schon einsetzt, während wir noch in den Veränderungsschmerzen sind. Und damit wenig Bereitschaft besteht, das auch durchzutragen. Und dann wird es wieder zurückgedreht. Und dann haben wir doch wieder Stillstand. Ich glaube einfach, dass wenn wir die Legislaturperioden beispielsweise auf 6 Jahre verlängern würden, von 4 auf 6 Jahre, dass dann die Wahrscheinlichkeit, im nächsten Wahlkampf schon die Früchte der Reformen ernten zu können und damit einen Schwung zu bekommen, nach vorne in die Veränderung, einfach wesentlich bessere Rahmenbedingungen hat. Deswegen würde ich mich dafür einsetzen. Man könnte in dem Zusammenhang auch sich überlegen, ob es vielleicht sinnvoll wäre, Landtagswahlen und Bundestagswahlen etwas mehr zu bündeln, damit dann wirklich auch die Ruhe da ist, um Dinge verändern zu können. Also das wäre der erste Vorschlag. Der zweite Vorschlag ist, dass ich denke, wir sollten uns Gedanken machen über konsequente Amtszeitbegrenzung für Wahlämter. Dass wir also sagen, 2 Legislaturperioden, das wäre dann in Kombination mit dem ersten Vorschlag 2 mal 6 Jahre, also 12 Jahre. Was wäre die Folge davon? Die Folge wäre davon, dass für Menschen, die sich für ein politisches Amt entscheiden, klar ist, dass es endlich ist. Also dass ich nicht Berufspolitiker werden kann, sondern dass ich eine Zeit nach meinem Politikerdasein haben werde, wenn ich mich direkt nach dem Studium oder vielleicht auch nach der Schule dafür entscheiden sollte. Deswegen mir erstmal in einen Beruf kommen sollte, bevor ich dann ein politisches Amt übernehme, um danach in diesen Beruf auch wieder zurückzugehen. Das heißt, das würde dazu führen, dass wir wahrscheinlich eine größere Diversität in unseren Parlamenten haben würden. Zweitens würde es dazu führen, dass Parteien natürlich viel mehr Kandidatinnen und Kandidaten brauchen würde, um die Plätze auch mit Kandidaten zu belegen, weil ja viele Menschen nicht mehr kandidieren können aufgrund des Auslaufens der Amtszeitbegrenzung. Das würde dazu führen, dass auch die Verbindung zwischen Bevölkerung und Parteien intensiviert werden würde. Wir weniger das Phänomen der Abkapselung haben und auch das Phänomen, dass man auch nur in politische Ämter kommen kann, wenn man schon sehr, sehr lange in Ämtern auch die Ochsentour gegangen ist, durch die Jugendorganisation und dann eben nach und nach in die entsprechenden Positionen kommt.
Das zweite Vorschlag.
Ja. Darf ich den dritten vielleicht noch? Weil der gehört meines Erachtens auch dazu. Und das ist eben diese Sunset-Klausel. Das ist, dass wir uns die Frage stellen, wie können wir denn damit umgehen, dass wir in diesem regulatorischen Dickicht, welches wir mittlerweile haben, wirklich einen Befreiungsschlag hinkriegen. Und das Problem, meine Beobachtung von Gesetzen, ist ja nicht, dass sie schlecht per se waren zum Zeitpunkt der Ausgestaltung und Inkraftsetzung. Das Problem ist, dass Gesetze aus der Zeit fallen und dann Wirkungen entfalten, die so nie intendiert waren. Und weil Gesetze grundsätzlich meistens auf Unendlichkeit ausgelegt sind, führt es dann dazu, dass die Missstände, die wir haben, meistens so versucht werden, in den Griff zu bekommen, dass man neue Gesetze macht, die nochmal obendrauf kommen auf das, was wir schon haben.
Das Gesetzesbuch wird immer dicker und dicker.
Wird immer dicker und es wird immer komplexer. Und am Ende haben wir das Phänomen, wie bei Gullivers Reisen, der in Lilliput mit lauter kleinen Bindfäden gefesselt wird und sich nicht mehr bewegen kann. Und im Land der Zwerge, der Riese, nichts mehr bewegt kriegt. Und das ist so ein bisschen das Phänomen, was wir haben. Ich kann sagen, aus meiner unternehmerischen Erfahrung ist es so, dass wir Entscheidungen, die wir treffen, immer bis auf Weiteres treffen. Weil wir wissen, dass wir neu entscheiden müssen, wenn die Rahmenbedingungen sich verändert haben. Und eine Entsprechung in dem Politischen könnte einfach sein, dass wir sagen, Gesetze haben ein Verfallsdatum, welches sich richtet nach der Grundsätzlichkeit der Dinge, die geregelt werden.
Also das Grundgesetz hat kein Verfallsdatum.
Das wäre so grundsätzlich, dass wir sagen, das hat kein Verfallsdatum, zum Beispiel. Es gibt ja auch Gesetze dort mit der Ewigkeitsklausel, die man sogar gar nicht ändern kann, es sei denn, es kommt zu einer Revolution. Und neben dem Verfallsdatum aber auch ganz wesentlich ein verpflichtendes Wiedervorlagedatum, welches sich auch wieder richten kann nach der Grundsätzlichkeit. Und zu diesem Wiedervorlagedatum ist es dann Aufgabe der Legislative, also der Parlamente, sich mit der Frage zu beschäftigen, ist dieses Gesetz denn noch wirksam im Hinblick auf das, was wir uns davon versprechen? Und dann könnte man zu der Erkenntnis kommen, nein, das ist nicht wirksam, das lassen wir auslaufen und verfällt und verschwindet. Oder wir verändern es und setzen es wieder in Kraft mit einem Verfallsdatum oder wir verlängern es wiederum um eine neue Gültigkeit. Das würde dazu führen, dass die Parlamente sich auch viel mehr mit der Erneuerung der bestehenden Gesetze beschäftigen würde, statt immer oben noch welche draufzupacken, die dazu führen, dass am Ende sich gar nichts mehr bewegt und sich auch die Menschen, die in der Politik tätig sind, als Opfer der Umstände erleben. Und das ist etwas, was man oft hört, dass die sagen, ja, wir können ja auch nicht, wir würden ja gerne, ne, aber also es ist Bund, das ist Land, ne, das ist Europa, ne, das ist Kommune.
Es wird gerne so ein bisschen,
ich weiß auch nicht mehr, ne? Und das ist natürlich dann schon ein Problem.
Ich finde den Gedanken total reizvoll. Jetzt ist ja das Spannende, dass Politiker oder Menschen, die in irgendeinem öffentlichen Amt sind, immer wieder auch gewählt werden. Also die müssen sich eigentlich dieser Frage immer wieder stellen. Also auch wenn sie länger als 12 Jahre im Amt sind, dann wurden sie eben häufiger noch gewählt. Entweder von ihrer Partei in die Listen oder von den Menschen ganz direkt. Bei Unternehmen ist das zum Beispiel anders. Deswegen würde mich einfach interessieren, wie Sie das übertragen würden. Denn man sagt natürlich bei dann Politikern häufig, naja, Menschen wollen auch Orientierung, die brauchen eine Weile, bis sie sich an jemanden gewöhnen. Das dauert eben sehr lange. Und wenn jemand eine gewisse Bekanntheit erreicht hat, dann gelingt es eben auch immer wieder, gewählt zu werden. Dadurch entsteht das, glaube ich, dass so viele Menschen so viel längere Amtszeiten als diese 12 Jahre haben, die Sie jetzt ins Spiel gebracht haben. Würden Sie sagen, man kann das auch ein bisschen übertragen? Also mir ist wirklich gerade so im Kopf durchgegangen, habe gedacht, okay, welche anderen Machtpositionen gibt es denn in Deutschland, die im Grunde immer weitergegeben werden oder immer fortgeführt werden, ohne dass nochmal jemand nachfragt. In Deutschland wissen wir das zum Beispiel über Erbschaften ganz massiv, ne, dass im Grunde dieselben Menschen oder dieselben Familien schon vor 100 Jahren sehr, sehr wohlhabend waren und dadurch auch viel Macht haben. Glauben Sie, dass es auch in einer Unternehmenskultur mehr Veränderung bräuchte, gerade die Familienunternehmen, die ja in Deutschland so zentral sind?
Also ich glaube, zunächst mal ist wichtig zu unterscheiden zwischen Wirtschaftsunternehmen und einem Land.
Absolut. Ich mache jetzt
zwar,
hier mal so
und,
eine.
Ja, das ist aber deswegen wichtig, ne, weil ein Land ist ein Monopol. Das steht nicht mit einem alternativen Modell im eigenen Land in Konkurrenz. Also das ist widersinnig. Das steht mit anderen Ländern in Konkurrenz. Da führt es dann zu Konflikten in der Regel, ne, mit enormen Kollateralschäden. Also man denkt an die ganzen Kriege, ne, also wenn schwache Nationen von Großen dann angegriffen wurden. Also ein Land ist grundsätzlich mal ein Monopol. Das steht nicht im Wettbewerb mit einem alternativen Modell, als Land als solches. In Parteien haben sie es natürlich. Ne? Ein Unternehmen, da würde ich sagen, ist eigentlich egal. Ne? Wenn da Vorstandsvorsitzende, CEOs oder Geschäftsführer das sehr, sehr lange machen und die machen das nicht gut, ja, dann verschwindet das Unternehmen halt vom Markt. Und dann wird es ein anderes geben, welches diese Nachfragelücke dann noch besser erfüllen wird. Da können wir sagen, das ist eine Frage der Haftung. Das ist jetzt das private Risiko, was halt die Eigentümer, die Gesellschafter, die Aktionäre bereit sind einzugehen oder nicht. Deswegen, da können wir den Markt sozusagen das regeln lassen. Wenn es um ein Land geht.
Weil das Risiko ja häufig extrem große Konsequenzen hat. Also wenn wir jetzt mal bei CEOs von vor allem Unternehmen, die auch an der Börse gelistet sind, sprechen, die haben dann kurzfristige Ziele in der Regel und das hat Konsequenzen teilweise auf eine ganze Branche. Wir haben die Automobilindustrie vorhin mal so ein bisschen angerissen. Mhm. Auch da sagen viele, es könnte daran gelegen haben, dass Manager eben ihre kurzfristigen Ziele immer sehr pflichtschuldig auch erfüllt haben, aber dadurch die lange Frist aus dem Blick geraten ist, worunter jetzt hunderttausende Menschen leiden, die in dieser Industrie arbeiten.
Na, ich würde mal so sagen, letzten Endes in den Vermögensschaden haben die Eigentümer und die haben das zugelassen. Das würde ich sagen, jo. So ist es halt, ne?
Und so den Preis halt. Müssen dann eben auch die Arbeitnehmer mitzahlen.
Naja, ich würde mal sagen, jetzt ist wiederum wichtig, dass wir Rahmenbedingungen haben, dass die Wirtschaft prosperiert. Nicht, dass einzelne Unternehmen prosperieren, dass die Wirtschaft prosperiert. Und wenn uns das gut gelingt, dann wird es alternative Möglichkeiten für Menschen auch geben, neue Arbeitsplätze antreten zu können. Also, dass Menschen auch aus Branchen und von Unternehmen, die keine Zukunft mehr haben, in die Branchen und in die Unternehmen wechseln können, die Zukunftsperspektiven haben. Und das ist dann wiederum die Frage des Arbeitsmarktes. Ist der Arbeitsmarkt denn so, also sind die Rahmenbedingungen jetzt in der Arbeitsgesetzgebung so, dass dieser Wechsel erleichtert wird? Und da würde ich sagen, nee, eher nicht. Eher nicht. Also es gibt viele Menschen, die sind aufgrund der gesetzlichen Regelungen, die wir haben, so, dass sie sagen, ich bleibe lieber so lang wie möglich in einem Unternehmen, auch wenn es ihm nicht gut geht, weil ich hoffe, dann noch eine Abfindung zu kriegen, an einem Sozialplan partizipieren zu können. Statt sich zu sagen, da gibt es andere Unternehmen, da gibt es wesentlich bessere Möglichkeiten. Hm. Wir haben eine Arbeitsgesetzgebung, die dazu führt, dass gerade neue Unternehmen sich schwer tun, Menschen einzustellen, weil sie sich sagen, wenn das Geschäftsmodell vielleicht doch nicht so aufgeht, kann ich mich nur schwerlich von diesen Menschen wieder trennen. Andere Länder regeln das anders. Sogar die Schweiz regelt es anders. Österreich regelt es anders. Mhm. Deswegen müssen wir uns fragen, wie können wir es denn so machen, dass das Wechseln zwischen Unternehmen den Menschen, die diese Arbeitsplätze suchen, denen leichter gemacht wird. Aber das machen wir nicht.
Da rütteln Sie jetzt aber an den Grundfesten der deutschen Seele. Ja? Diese Experimentierfreude, die uns so gar nicht liegt, glaube ich. Und auch diese Lust
Vorsicht,
auf das Neue.
Vorsicht, das würde ich so nicht sagen. Viele Innovationen kommen aus Deutschland. Mhm. Viele Innovationen. Also wir sind da gut gewesen. Und wir sind auch
wir
noch
sind
gut.
Immer noch gut, ja.
Wir sind immer noch gut. Wir sind nur wie Gulliver in Lilliput.
Gefesselt.
Das ist ein ganz lustiges Bild. Herr Werner, dann zum Abschluss, ich glaube, wir müssen langsam zu Ende kommen. Eine Frage, die mir trotzdem noch auf der Seele brennt. Sie haben jetzt auch, finde ich, sehr glaubhaft gesagt, dass es gewisse Regeln gibt, auf die haben wir uns geeinigt, da müssen wir uns halten. Das Grundgesetz haben Sie erwähnt. Jetzt ist es in Deutschland einfach so, dass wir eine Partei haben, die zunehmend, zumindest wenn man unseren Institutionen glaubt, sich nicht an diese Regeln halten möchte. Das ist die AfD. Glauben Sie, dass wir trotzdem auch mit dieser Partei, ich rede jetzt nicht von den Menschen, die sie wählen, ich glaube, auch da muss man ganz doll trennen, sondern wirklich mit der Partei und ihren Vertretern trotzdem auch wohlwollend sprechen muss, obwohl sie sich an gewisse Regeln eben nicht halten wollen, zumindest das öffentlich auch so sagen?
Also jetzt ist ja, ich glaube, es sind unterschiedliche Ebenen jetzt. Ne? Also da kann man jetzt keine einfache Antwort geben.
Nein.
Deswegen lassen Sie mich mal differenziert darauf antworten. Also die erste Frage ist ja, ist es eine Partei, die zulässig ist? Das ist etwas, was vom Bundesverfassungsgericht entschieden werden kann.
Dafür müssten die Politiker sich trauen, diese Entscheidung anzugehen. Würden Sie das empfehlen?
Das müssen die Politiker entscheiden. Also Sie haben ja die Möglichkeiten. Und dann wird es in Karlsruhe vom Bundesverfassungsgericht entschieden werden. Solange eine Partei nicht verboten ist, ist sie legitimiert.
Mhm. Aber würden Sie sagen, man
Punkt
müsste
eins.
Das angehen?
Das müssen die Politiker sich überlegen.
Okay, Sie haben keine eigene Meinung dazu.
Also ich habe auch nicht die Handlungsmacht dazu. Wenn ich jetzt in ein politisches Amt berufen wäre, müsste ich mich damit auseinandersetzen. Aber das ist Aufgabe der politischen Parteien, beziehungsweise der Amtsträger in den politischen Parteien. Das zweite Phänomen ist, dass jetzt die Partei, die Sie ansprechen, einen großen Zulauf hat bei Wählerinnen und Wählern. Jetzt ist die Frage, wie gehen die Parteien damit um, denen die Wähler weglaufen. Und da würde ich jetzt sagen, die müssen ihr Angebot verbessern. Weil das ist wirklich wie im Wettbewerb. Die politischen Parteien sind im Wettbewerb. So wie wir im Einzelhandel im Wettbewerb sind mit den anderen Einzelhändlern, die Sie eingangs erwähnt haben. Und wenn ich jetzt merke, dass plötzlich die Kundinnen und Kunden bei uns wegbleiben und woanders einkaufen, weil einkaufen tun sie ja, dann muss ich mir die Frage stellen, wie kommt es denn, dass mein Angebot nicht mehr überzeugt? Und jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Die eine ist zukunftsweisend und die andere nicht. Ich kann jetzt anfangen, über meinen Mitbewerber zu schimpfen. Ich kann ihn verunglimpfen. Ich kann auf die Widersprüchlichkeiten hinweisen, die es ja geben mag. Die Frage ist nur, ob das dazu führt, dass die Kunden wieder bei mir einkaufen. Oder ob ich vielleicht dabei sogar Werbung mache für meinen Mitbewerber, weil ich permanent über ihn spreche. Oder ich kann an meiner eigenen Leistungsfähigkeit arbeiten und kann mein Sortiment so weiterentwickeln, dass es wieder eine Antwort bietet auf die Bedürfnisse, die die Kundinnen und Kunden haben, damit sie weiterhin bei mir einkaufen oder zurückkommen oder mich neu entdecken. Da ist meine Empfehlung, am Sortiment zu arbeiten, am Angebot. Und deswegen glaube ich, dass in der jetzigen Situation die politischen Parteien, die derzeit in den Wählerumfragen und bei den Wahlen nicht gut abschneiden, sehr, sehr genau sich angucken, was die Bürgerinnen und Bürger in diesem Land wirklich wollen, um ihr eigenes Angebot weiterzuentwickeln.
Und wie sehen Sie da die Erfolgschancen, wenn sich ein Mitbewerber eben konsequent nicht an Wettbewerbsregeln hält?
Ja, lassen Sie mich auch antworten jetzt aus der Sicht eines Händlers. Wenn ich ein Händler bin, der ein stationäres Geschäft betreibt, also DM-Märkte beispielsweise, an den einzelnen Standorten, in den Städten, in den Gemeinden, so wie wir das kennen. Und dann kommt plötzlich einer, der sagt, ich habe ein Online-Angebot. Da gibt es ja durchaus einen amerikanischen Konzern, der das macht. Und kommt jetzt in den Markt. Und da kann ich jederzeit bestellen. Übrigens auch außerhalb der Ladenöffnungszeiten. Auch am Wochenende, auch an Feiertagen kann ich mir das Sortiment bei dem angucken. Dann kann ich mich jetzt natürlich hinstellen und kann sagen, das ist aber unfair. Das sollte verboten werden. Wir sollten dafür sorgen, dass diese Webseite außerhalb der Ladenöffnungszeiten nicht erreichbar ist. Kann ich machen. Wenn ich aber gleichzeitig sehe, dass Menschen zunehmend dort einkaufen wollen, dann bin ich gut beraten, mir zu überlegen, wie ich denn dieses Bedürfnis, mich auch mit dem Sortiment beschäftigen zu können, außerhalb der Ladenöffnungszeiten, ich vielleicht auch befriedigen kann, indem ich beispielsweise auch ein E-Commerce-Geschäft hochziehe und das dann sinnvoll verbinde mit meinem stationären Geschäft. Das nennt sich dann im Fachjargon Omnichannel Retailing. Ein nahtloses Einkaufserlebnis zwischen Online und Offline, um weiterhin relevant zu bleiben. Was will ich damit sagen? Ich muss mein eigenes Angebot weiterentwickeln. Entscheidend ist doch, was Kundinnen und Kunden wollen. Weil langfristig kann ich Kundinnen und Kunden nicht erziehen. Ich kann ihnen natürlich etwas vorenthalten. Aber das Wasser findet immer seinen Weg zum Meer. Und das sollte ich ernst nehmen, indem ich mein eigenes Angebot weiterentwickle. Deswegen, darauf würde ich mich konzentrieren.
Angebot und Nachfrage in der Politik.
Ja, ich glaube, jetzt sind wir gespannt, was die politischen Parteien daraus machen. Christoph Werner, vielen Dank für dieses ausführliche Gespräch.
Vielen Dank für Ihr Interesse und alles Gute.
Vielen Dank.